bin auf der Welt, um Schönes zu schaffen. Und ich glaube, dass die Welt besser wäre, wenn mehr Menschen so denken würden, Menschen die Möglichkeit zu geben, was Schönes zu erleben. Ich liebe schöne Dinge und habe einen ziemlich ausgeprägten Knall, was Klamotten betrifft. Ich finde es oft ganz großartig, wie viel bunte und schöne, vielfach gekleidete ältere Ladies es in Wuppertal gibt. Wenn in ein Kostüm und ich glaube in alles, was auf der Welt gibt, wenn da Liebe reingesteckt worden ist und Detailverliebtheit, dass die Menschen das spüren. Ich habe in meinem Leben auch schon wirklich harte oder schwierige Zeiten gehabt und habe immer gesagt, aber am Ende des Tages, Al-Khaya Jamila, das Leben ist schön. Ja, im nächsten Jahr alle mehr die Schönheit beachten.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias. Schluckst du mal den Weihnachtskeks runter, dass wir jetzt mal die Aufnahme machen können?
Wunderbar, ja. Wir sind in so festlicher Stimmung, richtig?
Ja, ganz glamourös und glitzernd.
So wie auch der glamouröseste und wahrscheinlich glitzerndste Schlossbesitzer Wuppertals.
Womöglich der bestgekleidetste Mann der Stadt. Die These würde ich sogar aufstellen.
Also wenn ich mich angucke, auf jeden Fall. So, wir wollten es ja festlich halten. Er ist ein Mann, der die Welt gesehen hat und trotzdem gerne in Wuppertal lebt. Und er ist ein Unikum, das festlicher nicht sein könnte und ein wunderbarer Abschluss für dieses Jahr. Wir begrüßen den Künstler und Theatermacher
Hasi Hartlieb. Herzlich willkommen in unserem Podcast Wohnzimmer Hasi Hartlieb.
Guten Morgen. Hallo, wunderschönen guten Morgen.
Schön, dass du da bist.
Du bist der einzige Schlossherr, den ich kenne, ehrlich gesagt.
Naja, ich bin ja nicht wirklich ein Schlossherr. Ich wohne nur in einem der schönsten Häuser dieser Welt, würde ich mal so sagen. Und das heißt eben Schloss Wuppertal.
Ja, und ihr wohnt da oder du mit deinem Mann seit 2009, habe ich herausgefunden, ja. Stimmt das? Wir
wohnen 2010. 2009 haben wir gekauft und 2010 sind wir eingezogen.
Okay, aber das ist ja mehr als ein Wohnhaus, ne? Also ihr habt, was hast du gesagt, 800 Quadratmeter? Das schafft man ja gar nicht zu bewohnen, selbst wenn man das wollte.
Um Gottes Willen, nein, wenn wir 800 Quadratmeter hätten, wäre es schon sehr viel. Wir haben schon sehr, sehr viel, aber es gibt glücklicherweise 1, 2, 3, 4, 5 zusätzliche Mieter im Haus. Ja.
Ja.
Damit wir nicht so alleine sind.
Ja, 800 Quadratmeter wollten ja auch geputzt werden. Das wäre der absolute Wahnsinn.
Das würde jetzt meine Mutter sagen. Viel Spaß beim Putzen.
Ja, die Frage wird oft gestellt, die Leute, die kommen und dann vor allem unsere Einrichtung sehen, die ganzen Antiquitäten, die riesigen Vasen und sonst Sammlungen. Wer putzt das denn alles? Das Schöne ist, die Räume sind so hoch. Das heißt, unten muss geputzt werden, oben sieht man den Staub nicht.
Ja. Sehr gut.
Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Haus zu kaufen? Du bist ja nicht im Schloss groß geworden, oder?
Nein. Mein Mann hat vor inzwischen über 40 Jahren das irgendwann entdeckt und ist da kannten wir uns noch gar nicht, und ist da einmal im Jahr vorbeigefahren, hat sich angeguckt, dass so ein Haus in Wuppertal steht und nicht an der Côte d'Azur oder am Comer See, und fand es einfach wunderschön und hat mir inzwischen jetzt vor 14 Jahren davon erzählt, und dann habe ich gesagt, wie, dein Lieblingshaus, hast du noch nie was gesagt? Ja, das steht zum Verkaufen. Dann habe ich gesagt, lass uns mal hinfahren. Und sind ausgestiegen und ich hatte es und habe einen mittelschweren Herzinfarkt gekriegt. Oh mein Gott, ist das schön. Und da war eine Telefonnummer da, dann habe ich da direkt angerufen beim Makler und der sagte, von drinnen ist noch schöner als von außen. Gucken Sie mal auf der Homepage. Dann bin ich ins Atelier gefahren, Computer angemacht, auf der Homepage gewesen, den nächsten mittelschweren Herzinfarkt, und habe da direkt angerufen. So von wegen, guten Tag. Ich hatte gerade schon mal angerufen. Wir sind jetzt 4 Tage in Wien, wenn wir zurückkommen, hätte ich gern einen Besichtigungstermin. Ja, er kümmert sich drum, mit dem damaligen Mieter dann noch sprechen, dass man rein kann. Und danach sagte Lothar, bist du denn bekloppt? Und dann habe ich gesagt, alles ist doch total egal. Seit 30 Jahren guckst du das Haus von außen an, jetzt gibt es die Möglichkeit, sich es von innen anzugucken. Und wir tun einfach so, als wenn wir Interessenten für den Kauf wären, was wir definitiv nicht waren. Wir hatten es nämlich gerade, 3 Jahre vorher, das große Stadthaus gekauft am Hofkamm und hatten da schon eine Wohnung, haben mit Architekten schon besprochen, was rausgerissen wird aus 2 Wohnungen, eine Riesenwohnung zu machen, ganz neue große Küche und so weiter. Das war eigentlich der Plan, und dann hat man den Termin und sind dann da reingekommen, nicht durchs Foyer, was wirklich spektakulär ist, 9 Meter hoch mit Jugendstilnymphen an der Decke und mit einer großen geschwungenen Holztreppe mit dem großen Löwenkopf unten geschnitzt, und Luthers Löwe im Sternzeichen war das erste Zeichen, dass das unser Haus sein könnte. Aber wie gesagt, wir sind nicht durchs Foyer reingekommen, sondern durch die Küche, die damals noch 70er-Jahres-Style hatte, dann durch das Kaminzimmer und dann in den großen Saal. Der ist 19,8 Meter lang, 6 Meter breit, fast 4 Meter hoch, mit gewölbter Jugendstildecke, mit unterschiedlichsten Jugendstilgesichtern. Alle 3 Meter sind Marmor-Intarsiensäulen, Parkettboden mit riesigen Lampen. Und ich sage,
also richtig schäbig.
Ja, ziemlich gewöhnlich. Und das Tollste ist, dass da 2 riesige Jugendstillampen drin sind. Ich liebe Glas und ich liebe Lampen. Oh mein Gott, diese Lampen. Und da hat der Makler dann gesagt, ja, die gehören auch dazu, wenn sie es kaufen. Das ist Bestand. Und da habe ich direkt zu Lothar gesagt, Lothar, ist mir egal, wie das mache, ich möchte hier wohnen. Er hat erst mal gesagt, ruhig, Brauner. 3 Tage später war klar, dass sie dieses Haus kaufen. Vorher hat Lothar noch gesagt, genau, wie kommst du auf die Idee, da einfach jetzt reinzugehen? Ich habe als 7-Jähriger oder sowas in Italien, war das erste Mal im Luxushotel. Wir waren im Urlaub und sind an so einem wunderschönen Hotel vorbeigelaufen und ich nur stracks da reingelaufen. Und seitdem mache ich das immer, wenn ich irgendwo bin, ja. In Hotels oder in schöne Läden, die mich architektonisch interessieren, also egal, was es da gibt. Und will in dem Hotel auch kein Zimmer buchen, gehe ich einfach rein und schaue mir die Architektur an. Und es kommt grundsätzlich auch jemand in Hotels auf einen zu und fragt, kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mir die Räume einfach ansehen. Und meistens kriegt man dann auch einen Kaffee oder ein Glas Wasser, weil die natürlich interessiert sind an potenziellen neuen Gästen.
Ja.
Und dadurch habe ich schon ganz, ganz viele wunderschöne Hotelfoyers, Festsäle und so weiter gesehen. Schon als Jugendlicher ist es so ein Hobby. Und so lernt man am besten andere Städte und andere Plätze kennen.
Vielleicht machen wir an der Stelle einen kurzen Exkurs zur Geschichte. Wo liegt dieses Haus und wer hat das denn ursprünglich mal gebaut?
Ja, Schloss Wuppertal ist 1904 gebaut worden von Karl Zehnder. Das liegt in an der Bremer Straße, Ecke Hansastraße. Das heißt, man kann auf die Trasse gucken und auf der Trasse ist auch die Wilbrand und Zehnder Fabrik, wo ist die Bodehalle drin, ist das Theater. Hm. Und das ist eben die Fabrik gewesen, die dieser Fabrikant, so wie es aussieht, ziemlich erfolgreich geführt hat. Sonst hätte er sich nämlich nicht von einem der Architekten, der auch an der Stadthallenbau beteiligt war, dieses wunderschöne Haus dahin bauen lassen.
Aber das hieß Schloss Wuppertal oder habt ihr es so genannt?
Also wir haben es nicht so genannt, sondern wir haben es übernommen. Als wir es 2009 gekauft haben und da noch gar nicht wohnten, war aber eine Wohnung frei. Ich hatte Geburtstag und habe dann so einen kurzfristigen Geburtstagseinladung gemacht. Da kamen Leute aus Hamburg, aus Köln, aus Düsseldorf, zum Teil mit dem Zug und sind mit dem Taxi.
Ja.
Die haben dann gesagt, eine weiße Villa, Ecke, Hansastraße, Bremerstraße. Ja, ja klar, das Schloss, haben die Taxifahrer gesagt. Und als wir dann da gewohnt haben und mit den Hunden im Kaiser-Wilhelm-Park waren, also oben dieser wunderschöne Park an der Bremerstraße, kamen die Leute an und sagten, wir haben euch jetzt jeden Tag hier gesehen, wohnt ihr jetzt hier? Und ich sage, ja, unten in der weißen Villa. Ja, aber nicht im Schloss, oder? Tja, und nachdem das einfach mehrmals so von den Anwohnern oder von den Menschen, die das Haus länger als ich kannten, gebraucht worden ist, haben wir mal pfiffig gegoogelt und www.schlosswuppertal.de war frei. Ja, und seitdem heißt es Schloss Wuppertal.
Wie fühlt sich das denn an, in so einem prunkvollen Haus zu wohnen? Also gewöhnt man sich da irgendwann dran? Ist das irgendwann das neue Normal oder ist das eigentlich immer so, dass du dich jeden Tag noch freust oder ihr euch?
Es gibt so die Tage, wo viel Arbeit ist, wo so normales Leben präsent ist. Da hat es irgendwie eine Normalität. Wenn wir abends Gäste haben und ich koche in der Küche, dann koche ich einfach. Und zwischendurch gucke ich dann und denke, oh, wie schön. Da sind tausende Kruzifixe, Heiligenfiguren, aber auch Buddhas. Das hat nichts mit meiner Religiosität zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ich sakrale Kunst der Liebe. Und die Küche eigentlich aussieht wie eine Kapelle, in der man auch kochen kann. Und es ist schon ganz, ganz oft so, dass ich eben, wenn ich nicht so im Trott oder wenn ich nicht so in der Real World bin, gucke oder aus der Real World rausgeholt werde, weil ich gucke und denke, wow. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja.
Also inzwischen habe ich alles gesehen, glaube ich. Aber wenn ich mich aufs Sofa lege im Wohnzimmer, also im Festsaal und dann die Decke angucke, dann sind immer wieder neue Perspektiven, die man sieht. Also es ist schon jedes Mal ein Entdecken.
Ja.
Vor allem nachts, wenn ich kein Wasser mehr am Bett habe und von meinem Schlafzimmer, was in der ersten Etage ist, nach unten gehen muss, sind es 35 Meter bis zur Küche, um Wasser zu holen. Da denke ich immer, ich komme mir vor wie bei Downton Abbey.
Ja.
Ich bin Lady Violet. Aber die hat sich ja Wasser nicht selber holen müssen. Das ist der Unterschied. Ja,
vielleicht müsstest du es den Hunden noch beibringen, dass die dir das nachts holen. Oder so.
Das Schöne ist, dass die Hunde wirklich eines der größten Glücke meines Lebens sind. Aber eigentlich außer Kuscheln und Freuteile sind die völlig unnütz. Die helfen leider nie beim Reintragen von Einkäufen. Die helfen nicht beim Garten sauber machen oder sonst
aber
irgendwas.
Aber freuen sich immer, wenn du nach Hause kommst.
Ja,
das ist,
es ist einfach wunderschön, dass sie da sind.
Kann man denn in so einem Haus ohne Personal überhaupt leben?
Wie wir ja beweisen, ja.
Ja, aber ich denke, die Erbauer werden wahrscheinlich Menschen gehabt haben, die gekocht haben, geputzt haben und so weiter. Das war wahrscheinlich anders ausgelegt, ne?
Oh ja, das Haus ist wirklich als Privathaus gebaut worden. Das heißt, man kommt rein in dieses riesige Foyer oder ziemlich große und sehr, sehr hohe Foyer und von dort aus geht es dann mit 1, 2, 3, 4, 5 Türen in die Repräsentationsebene. Das ist eben der große Festsaal mit 120 Quadratmetern, daneben den Herrensalon, auf der anderen Seite den Damensalon, wo sich nach den Veranstaltungen, nach den Dinners oder nach den Besprechungen die Damen natürlich zum Likör zurückgezogen haben, die Herren zum Rauchen. Und daneben gibt es noch so ein kleines Boudoirzimmer neben dem Damensalon und neben dem Herrensalon ist direkt die Anrichtküche, weil die Küche war im Keller untergebracht. Es gab eine Wendeltreppe, die von unten in die Anrichtküche ging. Das heißt, es ist nicht gekocht worden, von wegen geruchtechnisch. Das ist im Keller passiert mit Belüftungen. Dort gibt es auch noch ein wunderbares Jugendstilbecken, wo die Fische ausgenommen wurden. Ach, also okay. Ein Fisch. Ja. Zubereitungsbecken. Und sonst ist jetzt die Waschküche da drin. Und in der oberen Etage von wegen Bediensteten waren die Bedienstetenzimmer. Ja. Das heißt, man ging in die zweite Etage und da waren die Bediensteten untergebracht, als da waren eben Butler, Zimmermädchen.
Küche, Zimmermädchen, genau. Ja.
So, ja. Es gibt auch noch, als wir das Haus gekauft haben, 2009 und 2010, also zwischen 2009 und in 2010 die Renovierung gemacht haben, haben wir auch noch das Klingelschild gefunden. Das heißt, es gab im ganzen Haus gab es Elektrik, die in die einzelnen Zimmer führte. Man konnte da eben klingeln und dann klappte in den Dienerzimmern, klappte eben ein kleines Fähnchen runter oder aufs Schlafzimmer. Dann wusste man, wo man hingehen muss.
Das ist ja wirklich wie bei Downton Abbey.
Bisschen kleiner, viel, viel kleiner, aber
vom Prinzip.
Vom Style dasselbe. Ja. Wir haben leider aufgrund dessen, dass wir wussten, wir werden nie einen Butler haben, wir werden auch gar nicht so losgelöst von der Tatsache, dass es aus finanziellen Gründen irgendwie nicht sein muss. Und außerdem möchte ich auch keinen Butler haben, der die ganze Zeit hinter mir herräumt. Ja. Also ich finde es ganz, ganz wunderbar, wenn Freunde da sind, die dann helfen und die dann mit uns den Tisch decken. Aber ich möchte nicht die ganze Zeit jemanden haben, der mich hinter mir herräumt. Da bin ich viel zu sehr self-made man.
Aber ihr öffnet das Haus ja tatsächlich regelmäßig. Es gibt immer wieder Anlässe, wo man das Schloss von innen besichtigen und euch besuchen kann. Was sind die Anlässe und wie kamt ihr auf die Idee?
Die Idee kam eigentlich, war ich ja gerade schon von 3 Tagen hat es gebraucht, bis Lothar auch der Meinung war, dass wir dieses Haus bewohnen müssen.
Ja.
Und, dann gesagt, und wenn wir das haben, dann machen wir jeden zweiten Tag ein Dinner und jede Woche eine Party.
Ja.
Wochenende. In den ersten 3 Jahren haben wir überhaupt gar nichts dergleichen gemacht, weil wir nur unterwegs waren. Wir waren so gut wie kein Wochenende da, wir haben wahnsinnig viel gearbeitet und dann nur noch Dinnertheater in ganz Deutschland gemacht. Und nach 3 Jahren habe ich gesagt, so von wegen, es ist so wunderschön und die Einrichtung ist so langsam dazu, also war eigentlich fertig. Und habe gesagt, wir müssen die Türen öffnen, weil unsere Freunde und auch Menschen, die wir dann kennengelernt beim Hundespaziergang, Nachbarn gesagt haben, oh, das Haus ist schön, ich war da noch nie drin. Und habe gesagt, ja, komm doch mal eben schnell mit. Und ich so, ja, eine Lady hat 60 Jahre direkt gegenüber oder schräg gegenüber gewohnt und sie hat gesagt, sie guckt immer in das Haus und ist so wunderschön, war total happy, dass sie nach 60 Jahren endlich mal das auch von innen angucken kann. Ja. Und dann habe ich einfach diese Tradition der Genusssalons, die es eben um die Jahrhundertwende gab, wo sich eben kunstinteressierte, musikinteressierte Menschen in schönen Räumen getroffen haben mit anderen kunstinteressierten, kulturell interessierten Menschen, um sich zu unterhalten, Konzerte zu hören und haben dann mit Genusssalons begonnen. Hatte wirklich ein ziemlich tolles musikalisches Programm, eine Opernsängerin aus St. Petersburg, ein Bandonionspieler aus Buenos Aires, die eben so ein bisschen musikalische Erbauung gemacht haben. Und dabei gab es natürlich irgendwie lecker Weine und ein bisschen Fingerfood für unsere Freunde.
Mhm.
Es hat mit Freunden angefangen, es hat sich rumgesprochen. Ja, und inzwischen ist es so, dass ich immer sage, es gibt dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel Weihnachtsmärkte machen, das heißt, wir haben am Sonntag immer von 14 bis 20 Uhr geöffnet in der Weihnachtszeit und da gibt es eben selbstgebackene Kuchen, da gibt es Currywurst, da gibt es Bratwurst und Glühwein, wie bei so einem Nachbarschaftsfest. Es kommen eben hauptsächlich die Nachbarn, die Leute, die es kennen. Inzwischen hat sich eben rumgesprochen. Und die Menschen, die Fremden, die kommen, ich sage mal, die kommen als Gäste und gehen als Freunde. Das heißt, man kann eigentlich sagen, meistens ist es schon so ein Treffen von 60-70% Menschen, die sie untereinander dann auch kennen oder die uns kennen und die da wieder Leute kennengelernt. Es gibt zum Beispiel so eine Clique von 7 älteren Damen, die alle einzeln gekommen sind, weil sie ihre Männer verloren haben und inzwischen die besten Freundinnen sind. Die treffen sich jeden Sonntag in der Weihnachtszeit bei uns zum Kaffee trinken. Immer wie diese nett. 7 Ladies, die sie über uns kennengelernt haben und die dadurch nicht mehr so alleine sind.
Wie nett.
Warum bist du auf die Idee gekommen? Du könntest ja auch sagen, nee, gefällt mir ganz gut hier drin. Am schönsten ist, wenn mir keiner Dreck in die Bude bringt.
Das passt einfach so grundsätzlich zu meiner Persönlichkeit und zu meinem Credo, zu meinem Motto meines Lebens. Ich bin auf der Welt, um Schönes zu schaffen. Ich habe Kunst- und Theaterwissenschaft studiert. Das heißt, die Produkte, die aus meinem Beruf oder aus meiner Berufung entstehen, sind schöne Kostüme, mache sehr viel Interior Design. Das heißt, das Schöne, optisch Schöne oder auch Stücke, die ich schreibe und Shows, die ich inszeniere oder konzipiere, das ist Schönheit. Und ich finde, es kann, also in meinem Fall ist es so eine Sache, es geht halt darüber hinaus über meine Arbeit, sondern ich glaube, dass die Welt besser wäre, wenn mehr Menschen so denken würden. Das heißt, ich denke ganz klar, dass ich auch dafür da bin, um Schönes in die Welt zu bringen. Das heißt, Menschen die Möglichkeit zu geben, was Schönes zu erleben. Im Theater, man geht ins Theater oder man geht ins Musical oder in eine Show und vergisst da so ein bisschen den Alltag. Dafür machen wir Theater. Es kann aber auch ganz wunderbar funktionieren mit einem schönen Essen oder mit einem kleinen Konzert oder mit einem Weihnachtsmarkt oder mit dem Besuch auf Schloss Wuppertal, weil das eben auch wieder schön ist. Also ich versuche schon, dass die Menschen in meinem Umfeld nicht nur über meine Arbeit, sondern eigentlich auch über mein sonstiges Wirken oder mein Sein was Schönes erleben.
Woran erkennst du das Schöne?
Also ich denke, das ist sowieso, liegt es sehr im Auge des Betrachters und man kann bestimmt sagen, dass ich ein Narzisst bin. Ich liebe schöne Dinge, liebe schöne Klamotten, ich liebe schöne Antiquitäten, ich liebe schöne Räume, ich liebe schöne Musik, ich liebe schöne Bäume, ich liebe schöne Natur und kann das natürlich nur aus meiner Sicht teilen. Also ich würde nie so weit gehen zu sagen, das ist per se schön. Es gibt Leute, die einfach, wenn sie an einem See entlanglaufen, sagen, ja, es ist kalt. Und andere Leute, denen ist es egal, dass es kalt ist, weil es eben schön ist. Oder es gibt Leute, die gehen gerne in die Oper und andere Leute finden das gruselig. Völlig gerechtfertigt, aber das, was ich in meiner Arbeit oder in meinem Umfeld versuche zu verwirklichen, sind die Dinge, die ich schön finde und das Angebot zu geben, das zu teilen. Mehr als ein Angebot kann es nicht sein, weil in dem Moment, wenn jemand kein Faible dafür hat oder kein Gespür dafür hat oder keine Vorliebe dafür hat, dann muss er es ja auch nicht annehmen.
Ich finde, zum Thema schöne Dinge gehört, dass du einfach immer, wenn ich dich irgendwo sehe und sei es irgendwo auf dem Kaffee in der Stadt, im Vorbeigehen, du bist immer gut gekleidet. Trifft man dich irgendwann auch mal in Jogginghose oder ist das Standard bei dir?
Also erstmal vielen Dank fürs Kompliment. Es ist schon ein extremer Faible. Wie gesagt, ich bin ein Narzisst und liebe schöne Dinge und liebe schöne Dinge auch für mich und habe einen ziemlich ausgeprägten Knall, was Klamotten betrifft und eben Styling. Ich liebe es, wenn die Socken zur Unterwäsche passen und die Schuhe zum Outfit. Und ich liebe Farbe.
Gibt es so Kombinationen, die du dann auch immer wieder mal trägst, die du immer wieder gut findest? Oder mischst du jeden Morgen neu und verbringst da wirklich Zeit damit? Oder wie ist das?
Ganz selten trage ich zweimal das Gleiche. Also in der Kombination. Ja. So. Also was weiß ich, habe jetzt zum Beispiel einen grünen Anzug an mit einer grünen Weste und ein petrolgrünes Hemd. Das habe ich so noch nie in Kombination getragen. Das beim nächsten Mal ziehe ich da vielleicht eine andere Hose zu an und das Sakko zu. Also genau das macht mir so viel Spaß. Okay. Und ich brauche da ganz super wenig Zeit für. Ich habe einen sehr großen Kleiderschrank und es ist relativ übersichtlich gehängt. Da ich sage, ah, heute habe ich Lust auf grün, aber nicht ganz grün. Also habe ich eine braune Hose mit einem grünen Muster. Und dann gibt es die Schuhe. Meistens entstehen meine Outfits oder das, was ich an dem Tag anziehe, über die Schuhe. Weil ich sage, ich habe wieder Lust auf diese Schuhe. Sehr viele Schuhe habe. Ich bin leider schuhsüchtig.
Wie viele? Also ich weiß es, aber sag mal, das ist also.
Also 120 Paar Schuhe stehen. Warum?
Irgendwann hast du auch mal 180 oder so.
Ja, das gab es mal, aber ich habe einen ganzen Schwung aussortiert. Die Ukraine, viele Leute laufen jetzt mit schicken Klamotten zum Beginn des Krieges, aber dicke Kisten gepackt und alles, was mehr oder weniger warm an Schuhen war, habe ich und Mänteln habe ich alles in die Ukraine geschickt. Und wir unterstützen eben zum Beispiel auch mehrere Familien in Bulgarien, wo wir alles, was wir nicht mehr brauchen oder was uns auch Freunde geben, immer wieder hinschicken. Da wandern so ein paar Sachen durch.
Hast du eine goldene Styling-Regel, der du selber folgst oder die du weitergeben kannst?
Erstmal sollte alles erlaubt sein, was einem selber gefällt. Ich liebe zum Beispiel oder liebte schon immer, auch in den 80ern als Punk gegen Popper, und ich war natürlich ein Popper, fand die Punks immer total super cool, obwohl das überhaupt nicht mein Style war, aber ich fand es ganz großartig zu gucken, wie die ihre Jacken pimpen oder wie die ihre Haare machen. Daher gibt es gar keine Regel für einen Style, sondern eben das, was einem selber gefällt und was eine Persönlichkeit auch ausdrückt. Dass man sagt, man guckt hin, ob es seinem eigenen Geschmack entspricht, ist gar nicht wichtig, sondern man guckt hin und sagt, wow, das ist ganz großartig. Was Persönliches, was Extraordinäres.
Wenn man so durch die deutschen Innenstädte geht, und da bildet Wuppertal ja keine Ausnahme, dann gibt es große Textilketten von sehr billig bis durchaus auch gehoben, die es aber mehr oder weniger an jeder Ecke gibt. Und da gibt es auch die immer gleichen Klamotten. Da gehst du offensichtlich nicht einkaufen. Was ist dein Tipp für gutes Klamottenshopping?
Dadurch, dass ich beruflich ja ziemlich viel unterwegs bin und es viel mehr Spaß macht, auch bei diesen Textilketten, wo es in jeder Stadt das Gleiche gibt, aber es ist was anderes, wenn man in einem dieser Läden einkauft und sagt, ach, das habe ich in Berlin gekauft, das habe ich in Katar gekauft, das habe ich in Singapur gekauft. Obwohl es die gleiche Hose ist, macht es viel Spaß. Aber ich kaufe natürlich gerne, ich gebe es zu, auch leider inzwischen im Internet. Wo man, weil ich kann nicht einfach ständig nach London fliegen, um schöne Klamotten zu kaufen.
Schade eigentlich, ne?
Ja, leider. Wäre eigentlich ganz schön, aber es gibt inzwischen ja so viele Möglichkeiten. Ich mag auch Vintage total gerne. Es gibt eben inzwischen auch wirklich viele gute Läden, die eben nichts mehr mit diesen muffigen Secondhand-Läden zu tun haben, wo man tolle Sachen finden kann. Es ist halt schade, dass die meisten Läden von freundlichem Grau über Mausgrau zu dunklem Grau bis hin zu schwarz, und das Ganze gibt es dann nochmal in der ganzen Khaki und Beige.
Dunkelblau.
Und Dunkelblau gibt halt ganz, ganz selten Grün, Pink, Orange, diese tollen Farben. Und die Sachen finde ich eben dann eher in Läden, die jetzt nicht unbedingt in Wuppertal sind und auch nicht unbedingt in Köln und Düsseldorf, sondern das ist dann schon eher Frankreich und England und Holland.
Da müssen wir doch noch ein offenes Wort sprechen. Wie stilvoll würdest du denn sagen, ist Wuppertal?
Ich finde es oft ganz großartig, wie viel bunte und schöne, stilvoll gekleidete ältere Ladies es in Wuppertal gibt. Das sind auch die Frauen von denen oder die Menschen hier in Wuppertal, von denen ich die meisten Komplimente kriege. Sie sehen immer so toll aus. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sage ich, ja, das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Es gibt eben mehrere Ladies, die Hüte tragen und schöne Pastelltöne im Sommer und die auch Farbe tragen. Und irgendwie ist da so ein automatisch entwickelte kleine Community, weil wenn man sie sieht, oder? Man guckt sie nur angrinst und oder Daumen hoch. Sonst ist Wuppertal so wie Deutschland, wie das Wetter. Und das ist ja leider in Deutschland überall so. In Berlin ein bisschen was anders, weil es halt sehr Multikulti und sehr international ist. Aber Wuppertal ist nicht weniger stylisch als der Rest von Deutschland und insgesamt halt leider nicht farbig.
Wir würden jetzt gerne wissen, wie bezahlst du das alles und über deine Arbeit reden. Also nein, im Ernst, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was antwortest du dann?
Ich bin Künstler und Theatermacher. Das heißt, ich habe aus meinem Studium, und ich hatte das sehr, sehr große Glück, im zweiten Semester das erste Kostüm für Hella von Sinnen, das war damals Alles nichts oder, machen zu dürfen, woraus dann eine Freundschaft geworden ist und ich seit 89 eigentlich alles, was sie privat trägt und die meisten Kostüme und Alles nichts oder damals 70% der Kostüme gemacht habe und da schnell in Fokus gekommen bin von Agenturen und so weiter und über die Kostüme eben erste Fernsehproduktion bis 92, also parallel zum Studium 92 habe ich dann meine erste Firma gegründet mit 25 und dann lief das einfach total gut so weiter. Mhm. Also ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und halt einfach auch nicht schlecht zu sein. Die Dinge, die ich entwerfe, die ich umsetze, inzwischen eben auch die Stücke, die Shows, die ich schreibe, die Innentheaterstücke, die ich geschrieben habe, sind halt alle sehr erfolgreich gewesen. Und das kam immer an, also ohne arrogant sein zu wollen, kann ich sagen, das, was ich bisher gemacht habe, hat immer ein super Feedback gekriegt. Also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Ja, und damit verdient man natürlich auch Geld.
Aber wenn jetzt so jemand wie Hella von Sinn zu dir kommt und sagt, Hasi, ich brauche da irgendwie Kostüme und so, dann guckst du dir so einen Menschen an und wie geht das? Also weil Hella von Sinn, wenn ich an die denke, dann habe ich einen bestimmten Stil im Kopf. Also die ist wahnsinnig bunt. Die hat ja aber auch häufig, ich glaube, man nennt sie Jumpsuits oder Overalls so an. Ja. Also die hat ja schon so Signature-Kleidung, wo man einfach sagt, ja, wenn ich das sehe, weiß ich, da steckt Hella von Sinn drin. Wie hast du das entwickelt?
Das ist ja ein Unterschied, ob man Kostüm für jemanden macht. Und es war ja zu der Zeit, als RTL Plus hieß es noch, ein klitzekleiner Sender war, die auch nur ein paar Stunden gesendet haben. Und das war ja nur die erfolgreichste Flagship, wie heißt es, Start-up, war damals RTL Plus noch. Das gab es da noch nicht, den Begriff. Und ist halt super bekannt geworden durch das ganz neue Konzept, dass nicht zwei Moderatoren, ah, liebe Michael, sagst du mal den nächsten Star an, ja, meine liebe Marianne oder sowas, sondern die sie die ganze Zeit angezickt haben, dass sie mit prominenten Kinderspiele gemacht haben, dass alles durchgeknallt und bunt war, was sicherlich auch den Autoren, aber natürlich auch den Protagonisten, Hella von Sinn und Hugo Ehrenbalder geschuldet ist, weil die einfach so totalen Spaß da dran hatten. Und da war ganz klar, es soll schrill und durchgeknallt und bunt sein. Hella ist aber auch so. Zu der Zeit, als ich Hella kennengelernt, hat sie bunte Comic-Muster und Graffiti am Gummizughosen getragen, von denen ich danach auch 100.000 gemacht habe. Und irgendwann hat er den Overall für sich entdeckt und hat angefangen mit durch ein Geschenk von dem Studioteam in Hamburg mit so einer Torte hin drauf, alles nicht Oder-Logo, hin drauf, dieser Overall. Und der hing, wie sie selber erzählt, eine ganze Zeit lang bei ihr im Schrank, bis der irgendwann sagte, ach, ich zieh das mal eben an, weil irgendwie war... Und sie, boah, das ist ja das bequemste Kleidungsstück der Welt. Und da war ihre Idee zum Overall geboren. Mhm. Und natürlich kam sie zu mir, Hase, ich brauche Overalls noch und nöcher und hatte selber einige Ideen zu, ich will einen Shatterhand, also ein Western Overall und ich will einen Teddybear Overall und Tiger Overall oder whatever. Und dann kam immer wieder was dazu. Das hat sie auch, ich weiß nicht wie viele, Tausende, Hunderte in den letzten Jahren zusammengekommen sind. Mhm. In diesem Fall ist Hella auch in ihrem Privaten ja auch eine künstlerische oder darstellende Persönlichkeit. Also wenn die vor die Tür gehen, eben so einen bunten Overall an und so weiter, ist es ihr Markenzeichen, was wir zusammen kreiert haben und weiter ausgebaut haben. Mhm. In der letzten Zeit trägt sie sowieso viel, viel lieber Jacken und hat inzwischen auch tausende neue Jacken. Das ist was anderes als Kostüme machen.
Machst du das konzeptionell oder bist du auch derjenige, der es hinterher umsetzt, das Handwerkliche?
Also ich habe angefangen mit Entwurf, Stoffkauf, Anfertigung bis zur letzten Paillette bis zum letzten Strassstein. So habe ich bei Alles Nichts Oder angefangen und dadurch, dass Alles Nichts Oder, ich habe zwei Kostüme pro Monat gemacht dann und habe parallel studiert und 92 die Firma gegründet und in dieser Zeit hatte ich schon so viele Parallelaufträge von Agenturen und habe in dieser Zeit eben schon viele Kostüme gemacht, da zu der Zeit mit Kommilitonen, die mir ausgeholfen haben und 92 dann angefangen eben immer mehr Fachleute, also Schneider und Atelierleitung und so weiter. Und habe 30 Jahre lang oder 25 Jahre lang relativ wenig noch selbst gemacht, weil wir einfach diese Riesenfirma hatten, weil viele Aufträge da waren, weil viele Konzepte geschrieben werden mussten, Entwürfe gemacht werden mussten. Und ich hatte einfach ein hervorragendes Team von 30 Leuten, die die Kostüme gemacht haben. Und dann haben wir das mit dem Dinnertheater aufgehört und deswegen hatte ich das große Glück, ein Projekt für Katar mitzuentwickeln, eben die Shows zu entwickeln und auch die Kostüme dafür zu machen. Dafür bin ich nach Berlin gegangen, habe das Atelier nach Berlin verlegt und dann mit einem ganz neuen Team angefangen. Und da habe ich dann wieder Back to the Roots, selber Schnitte gemacht, selber zugeschnitten, was eigentlich alles über Entwürfe gemacht, habe Stoffe gekauft oder ausgesucht und mein Atelierleiter, die dann im Prinzip um die Umsetzung sich gekümmert haben. In Katar habe ich wieder in Berlin in einem Jahr über 1000 Kostüme mit einem ganz neuen Team gemacht. Dann war ich in Katar, wo ich wieder ein Team zusammengestellt habe, eben aus Leuten, die aus Deutschland kamen und Leuten von vor Ort. Und als ich von dort zurückkam, habe ich ganz klar gesagt, ich will gar keine Teams mehr, ich will keine Leute, die dastehen und sagen, hast du was für mich zu tun? Was ist die nächste Aufgabe? Und ich immer vorbereiten muss. Und seitdem, sprich jetzt seit 6, 7 Jahren, bin ich eine One-Man-Show. Das heißt, ich mache so 99% alles selber. Ich habe natürlich das große Glück, dass mein Mann auch Schweißen, Sägen, also handwerklich Unterkonstruktionen baut und so weiter, Schaumstoffkonstruktionen. Und habe dann auch immer wieder, wenn es zu viel wird, den ein oder anderen ehemaligen Mitarbeiter oder Freunde aus dem Business, die mir dann stundenweise zur Hand gehen.
Du hast ja zuletzt zum Beispiel die Kostüme gemacht für die Schweizer Ausgabe von The Masked Singer, ne? Also so einer Show, wer das nicht kennt, in der es darum geht, dass Promis in großen, sehr spektakulären, aufwendigen Kostümen stecken und in diesen Kostümen singen und dann müssen sie erraten werden. Das ist das Konzept. Und da hast du die Kostüme dafür gemacht. Das heißt, die hast du auch im Grunde schon im Alleingang sozusagen entworfen und umgesetzt?
Ja. Mhm. So, also es gab in allen Jahren immer so ein paar Stunden immer Leute, die geholfen haben, aber es war dann schon 2,5 Monate von morgens bis morgens.
Ja.
Naja, zum Schluss immer. Zum Schluss immer so, weil mein Zeitmanagement, obwohl ich jetzt diesen Job seit 35 Jahren mache, ist immer noch nicht besser geworden. Ja. Ach ja, hat so schönes Wetter. Geh mal Kaffee trinken. Wir haben ja noch so viel Zeit. Ja. Und zum Schluss ist immer zu wenig Zeit da und zum Schluss gibt es immer Nachtschichten. Aber das gehört auch dazu. Ich brauche das, glaube ich. Viele Kreative sind genauso zu sagen, ja, im Moment habe ich noch nicht so den Flow und dann was anderes zu machen und sie wieder abzulenken. Und dann war es immer im Sommer. Im Sommer ist natürlich Garten und meinen ganzen Garten habe ich, den habe ich ganz umgestaltet. Die ganzen Mauern, die Hochbeete. Also ich bin auch ein totaler Handwerker und ein Macher. Und da gibt es dann so, oh, ich könnte eigentlich mal da dieses Beet jetzt machen. Wo es sinnvoller gewesen wäre, vielleicht an Dinge am Kostüm zu machen. Zum Schluss wird es immer eng, aber es funktioniert immer.
Kreative, die selbstständig arbeiten, die müssen auch die Deadline, also mit der Deadline kommt auch die Idee, ne?
So. Ja. Du hast ja dich mit den Kostümen und solchen Dingen ja eher für Einzelstücke entschieden. Andere Menschen, wie beispielsweise Karl Lagerfeld, haben ja dann eher auch Mode produziert, die dann hinterher in Geschäften hingen. War das für dich nie attraktiv oder wäre nie in Frage gekommen?
Nie.
Was ist der Unterschied?
Ja, genau. Ich liebe Mode über alles. Eben Dinge für mich. Aber ich wollte nie Mode machen, weil Mode bedeutet, dass du die Ideen, die du hast, und das wissen ganz, ganz viele Modeschüler und Absolventen, die fantastische Kreationen für ihre Abschlusspräsentation machen und danach eben ins Business gehen. Und im Business ist es so eine Sache, es muss halt ein T-Shirt mindestens, keine Ahnung wie viele Millionen mal hergestellt werden und sich gut verkaufen. Und das sehen wir in unseren Läden, das ist halt weiß, blau, grau, khaki, wenig Muster, eben was vielen Leuten gefällt. Und als Modedesigner, wenn du jetzt nicht schaffst, Karl Lagerfeld zu sein, der natürlich ein Genie war, mein absolutes Vorbild, und der sich ausleben konnte in seinen Haute Couture und Prêt-à-porter schauen, was ja zum größten Teil auch nicht, manche Teile bei Karl Lagerfeld jetzt nicht so sehr, nicht wirklich tragbar sind, sondern eigentlich Kostümshows sind. Also ich denke jetzt eher an Dolce & Gabbana oder Galliano, die unfassbare Roben gemacht haben, die nur auf der Met Gala oder auf roten Teppichen getragen werden können von irgendwelchen Leuten, die unfassbar viel Geld haben, beziehungsweise die so prominent sind, dass sie die Klamotten natürlich auch umsonst gestellt kriegen. Mit Mode Geld machen oder von Mode leben können, kann man vielleicht mit kleinen exklusiven Läden, mit Einzelanfertigung oder mit so Einzelstücken, was in bestimmten Areas, in Berlin zum Beispiel oder in der Luisenstraße, in Wuppertal, funktionieren kann. Aber wirklich erfolgreich zu sein, ist den Massengeschmack zu befriedigen. Oder eben eine Nische zu finden. Aber dann ist die Produktion in heutzutage schon gar nicht mehr in Europa, sondern oder in Drittlohnländern und. Das ist ein ganz, ganz anderes Business. Und das Schöne ist, ich kann, und da habe ich auch enorm großes Glück, weil ich eben angefangen habe als Glamour, Special, Kostümbildner, also darüber bekannt worden bin, über die schrillen Sachen, die Hella von Sinn getragen hat, kommt keiner zu mir und sagt, du kannst du mal hier so ein Schauspiel ausstatten, wir brauchen irgendwie so ein paar alte Jeans und Lederjacken. Solche Aufträge werden gar nicht an mich herangetragen.
Dein Image ist gar nicht so.
Mein Image ist ganz klar laut und glamourös und special und aufwendig und hochwertig. Und daher kann ich einfach meine durchgeknallten Ideen umsetzen. Und das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht. Ich einfach sagen kann, ich kann ja machen, was ich will. Was mir gefällt, natürlich muss dem Kunden gefallen, aber in der Entwurfsarbeit ist so, ich mache und kann ganz klar sagen, zu 95% der Entwürfe, die ich gemacht habe, sind die Entwürfe mit kleinen Modifikationen immer so, wow, super, aber kann man nicht vielleicht noch. Ne? Mhm. So, aber weil die Leute ja zu mir kommen, weil sie mich haben wollen oder meine Ideen haben wollen und nicht sagen, du musst das einfach nur machen, ich bin eben kein Schneider und kein Anfertiger, sondern ich bin ein Künstler, der die Idee liefert und in diesem Fall auch noch bis zum fertigen Produkt.
Wann, wo hast du denn deine kreativsten Einfälle? Oder folgst du einer gewissen Methode oder ist das immer anders?
Es ist immer anders, weil es eben immer auf die Aufgabenstellung drauf ankommt. Wenn ein Kunde kommt und ganz klar sagt, ich brauche, was weiß ich, 10 Tänzerinnen oder 10 Ladies, die super glamourös am Red Carpet stehen, dann habe ich ja eine Richtung, wo es hingeht. Oder ich, nachdem ich in meinem Leben sehr viele Shows selber konzipiert, auch produziert und umgesetzt habe. Da gibt es dann so Figuren, auf die ich einfach Lust habe. Ich erzähle immer ganz gerne, es gab die Krokodil-Diva und die Flammen-Diva, die einen surrealistischen Dialog hatten. Und es waren einfach Figuren, auf die ich Lust hatte. So. Das heißt, es gibt halt in meinen Shows dann plötzlich griechische Götter in meiner Art und Weise. Dann liebe ich Ägypten. Und es gab natürlich eine dicke ägyptische Königin mit stepptanzenden Pyramiden-Ladies. Das sind also Sachen, wo ich sowohl kostümlich als auch von den Bildern oder von den Szenen oder von den Showparts oder Stücken meine Ideen umsetzen kann. Und daher kommt es immer aus einer anderen Richtung. Es gibt eben diese Auftragsarbeiten oder zum Beispiel jemand ankommt, das ist der neue Computer und dazu brauche ich ein Kostüm. So, dann bin ich natürlich an den Computer, kann nicht plötzlich irgendwie Seepferdchen-Kostüm
haben. Ja, ja.
So, und daher entsteht das manchmal aus einer Vorgabe. Und jetzt zum Beispiel bei The Masked Singer ist es so, dass es ich habe 4 Jahre gemacht, dieses Jahr haben wir eine Pause. Im ersten Jahr hat der Kunde, sprich eben der Sender und die Produktionsfirma, ganz klare Vorstellungen gehabt. Kuh, Bernhardiner, Gämse. Also ganz schweizerisch, was eben übrigens sehr gut angekommen ist in der Schweizer Internet-Community. Ja, typisch Schweiz. Bei uns muss immer alles traditionell und so spießig sein. Die Kostüme sind im Raum schön geworden, aber da gab es eine ganz klare Ansage. Kuh in Richtung poppig oder Eule, dievenhaft. Und das sind die Vorgaben, die ich kriege. Und dann mache ich einen Entwurf. Da habe ich das große Glück, dass die mir sagen, wow, perfekt. Und nach dem ersten Jahr, nachdem ich gezeigt habe, dass das, was ich mache, schon gut funktioniert, was Besonderes ist, hatte ich auch freie Hand. Das heißt, hast du Ideen oder die hatten eben Wünsche. Und dann diese Wünsche umzusetzen. Da gibt es eben eine Vorgabe, eine Themenvorgabe und vielleicht eine Richtung. Bei mir ist immer viel, 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 aber eben sehr detailverliebt. Und wenn in ein Kostüm und ich glaube in alles, was es auf der Welt gibt, wenn da Liebe reingesteckt worden ist und Detailverliebtheit, dass die Menschen das spüren, nicht so konkret, oh, wow, ist Liebe drin, sondern einfach, ich glaube, alle Dinge, die mit einer guten Energie entstanden sind, machen es leider nicht allen Menschen, aber vielen Menschen möglich, das auch zu empfinden.
Du bist ja geboren in Augsburg, hast in Paris, Berlin, Köln gelebt, bist weltweit unterwegs. Warum Wuppertal of all places?
Ja, ich bin in Augsburg geboren, bin in Augsburg aufgewachsen, habe in Augsburg Abitur gemacht und habe mich, bevor ich die Abiturprüfungen hatte, in Köln um den Studienplatz beworben und habe an dem Abend, als ich meine Mappe abgegeben habe, Lothar kennengelernt, der inzwischen seit 38 Jahren mein Partner ist und seit 2001 mein Mann. Ja, den habe ich kennengelernt. An dem Abend, wo ich mich um den Studium und meine Mappe abgegeben habe, habe ich in einer schwulen Disco in Köln ihn kennengelernt. Und ja, das war der Anfang.
Und der und Lothar kommt aus Wuppertal?
Und Lothar, genau, liegt in Wuppertal.
Okay. Mhm.
Und dann war die große Hoffnung, dass ich den Studienplatz kriege, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und wir haben am zweiten Tag beschlossen, dass wir zusammenziehen. Und da war eigentlich erstmal die Idee, wenn ich den Studienplatz kriege und er auch Headhunter hatte, die ihn... Er war damals am Intensivpfleger, die dann nach Köln abwerben wollten, dass er auch nach Köln geht. Aber dann musste ich erstmal Abitur machen. Mhm. Und nach dem Abitur mussten wir erstmal 5 Wochen zusammen in Urlaub fahren. Und dann kam er zurück und dann musste ich erst noch arbeiten gehen. Da musste ich das erste Mal in meinem Leben arbeiten, weil mein Vater nach dem Abitur gesagt hat vom Studium, weil er nicht erbaut darüber war, dass ich Kunst studiere. Muss ich als Gabelstapelfahrer bei Siemens arbeiten. 11 Wochen. Es war eine sehr interessante Erfahrung.
Aber also, du hast bis heute einen Staplerschein.
Ja, aber der gilt nur bei Siemens auf der Dingsbumsfläche. Ich habe keinen Führerschein, ich kann weder Auto fahren noch Motorrad oder sonst irgendwas. Ich finde Segway auch schon eher anstrengend, weil ich mag nicht die Macht über einen Motor haben. Ich liebe es zu segeln und ins Gleiten zu kommen und im Trapez zu hängen. Und da finde ich Geschwindigkeit gut, weil da habe ich nichts mit zu tun. Ich möchte aber nicht mit meinem Fuß und mit meiner Hand und mit ich bin dafür verantwortlich, dass ich zu doll gedrückt habe und es schnell losfällt. Das finde ich so unangenehm. Mhm. Also deswegen kennen die meisten Taxifahrer in Wuppertal auch meine Lieblingskneipen und wo ich wohne.
Du hast mal gesagt, du liebst den Winter sehr. Du magst die kalte Jahreszeit.
Also ich mag alle Jahreszeiten.
Ja.
Aber im Winter ist einfach, da kommen wir wieder zurück zu meinem Tick, klamottentechnisch. Winter kann schuhtechnisch schwierig sein, aber inzwischen ja nicht mehr, weil wir haben ja nicht mal mehr matschige Winter. In Wuppertal haben wir inzwischen auch trockene Winter. Aber ich finde halt ganz, ganz toll Zwiebellook und dass man tolle Mäntel anziehen kann und nicht mit einem T-Shirt, weil es so warm ist und mit nur einer Hose, sondern man kann Westen und Jacken und tolle Handschuhe und passende Taschen und Mäntel. Das finde ich wunderbar am Winter und ich mag einfach auch draußen sein im Winter, wenn es schön kalt ist. Es gibt meiner Meinung nach, das ist ein blöder Spruch, aber ich glaube, es ist so, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Oder die Möglichkeit, wenn es denn wirklich so richtig urselig nur die ganze Zeit pieselt, den Kamin anzumachen und zu Hause sitzen zu können.
Und wo gehst du dann hin, wenn du die Schönheit des Winters in Wuppertal genießen willst?
Ich finde, eine der schönsten und relaxesten Plätze ist Scharpennacken und der Vorwerkpark, weil es ja auch eine Hundefreilauffläche, wir hatten ja zum Teil, oder die meiste Zeit hatten wir 5 Hunde. Und wenn dann die 5 da 2 Kilometer rennen und wieder zurückrennen können über diese freien Wiesen und dann eben diese Rhododendrenhain und die ganzen Teiche, das ist eben nicht total überlaufen und das ist einfach großartig. Mhm. Zu jeder Jahreszeit. Und gerade wenn in Wuppertal, also in der Stadt, alles matschig ist und im Scharpennacken ist dann, liegt manchmal noch Schnee oder ist zumindest so eingepudert. Da ist so Winter, so wie ich das aus meiner bayerischen Heimat an den Bergen.
Ja.
In meiner Kindheit gab es so, die waren 3 Tage eingeschneit, kamen nicht am Tegernsee aus dem Haus meiner Großmutter, weil halt 5 Meter Schnee gefallen ist. Ja. Gibt es leider ja auch in Bayern nicht mehr, weil es überall so warm wird. Aber ja, Scharpennacken ist so der schönste Platz, finde ich.
Du hast gerade gesagt, den Kamin anzünden und dann vielleicht auch das graue Wetter drinnen genießen. Wir haben gehört, du bist ein großer Freund des Lesens. Du hast dich, glaube ich, mal selber als lesesüchtig bezeichnet. Was liest du dann so oder was wäre vielleicht auch ein aktueller Buchtipp?
Also meine Vorlieben sind wirklich extrem breit gefächert. Also ich liebe Historienromane. Ich habe zum Beispiel Outlander, die Serie, habe ich natürlich vorher alles, bevor ich das geguckt habe, natürlich die ganzen riesendicken Bücher gelesen und habe auch zufällig Game of Thrones auf dem Weg nach Katar am Flughafen, hab den mitgenommen, hab den in Katar angefangen, in der Hitze zu lesen und es geht ja los in so ganz kalten Szene und hab nach 20 Seiten es weggelesen, das passt jetzt gar nicht. Hab ein Jahr später, als er wieder in Deutschland war, angefangen zu lesen, bis ich gecheckt habe, dass es ja diese Serie, die ich noch nicht gesehen hatte, ist. Es hat dann halt auch leider nur 2,5 Wochen gedauert, bis ich alle Bände durchgelesen habe. Ich lese sehr, sehr schnell und bin wie bei vielen Dingen ganz klar süchtig. Wenn ich ein Buch anfange und finde es ganz großartig, dann ist es nur wirklich die absolute Todesmüdigkeit, die mich davon abhält, die ganze Nacht durchzulesen, eine halbe Stunde die Augen wieder aufzumachen und weiterzulesen. Das sind Dinge, die ich in meiner ganzen, also diese Lesesucht konnte ich in meiner superaktiven Unternehmerzeit, also mit vielen Mitarbeitern, eigentlich ganz, ganz selten so durchziehen, weil ich musste morgens dann da sein, weil so und so viele Leute mich brauchten, um die Arbeit zu verteilen und da musste ich nachts auch ein bisschen schlafen und konnte mich so durch. Das ist ganz toll, dass ich jetzt kann, weil wenn ich dann einfach bis morgens um 9 lese, dann schlafe ich halt einfach einmal bis um 2, weil ich mir das selber einteilen kann. Ja, was ich gerne lese, sind Romane. Es gibt auch einige Schriftsteller, die ganz, ganz großartige queere Liebesromane schreiben. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele in diesem Genre, die zum Teil sehr belustigend schlecht sind, aber es gibt auch einige wirklich ganz, ganz großartige Autoren und ich lese gerne Biografien von, ja, nicht nur Politikern, Schauspielern und Künstlern, so allgemein, eben auch Wissenschaftler und ich lese sehr gerne philosophische und soziologische Sachbücher.
Gibt es ein aktuelles, wo du so dran bist oder wo du, was du zuletzt in der Hand hattest, wo du sagen würdest, das würde ich auch weiter verschenken oder weiterempfehlen?
Ja, das habe ich auch schon 2 Mal weiter verschenkt. Das ist Queer, die Geschichte der Queerness vom Kaiserreich bis heute. Es ist ein wissenschaftliches Buch, was super gut geschrieben ist. Also das ist eben nicht so ein wissenschaftliches Buch, wo man alle 3 Worte googeln muss.
Ja,
also
oder solche, unten die Hälfte der Seite Quellenangaben ist. Ja.
So,
ja.
Es ist wirklich sehr flüssig geschrieben und es hat mir halt, obwohl ich natürlich seit den 80ern und gerade bis zu der Tatsache, dass wir Gleichberechtigung bekommen habe in vorderster Reihe für die queere Community oder eben die homosexuelle Selbstgleichberechtigung gekämpft habe, habe ich da 1000 Sachen drin gelesen, von denen ich noch nie sowas gehört habe. Gerade eben auch diese internen Verbindungen und auch Querelen zwischen den unterschiedlichen Gruppen, die Lesben mit den Schwulen und die Transsexuellen und alles sowas, ist super spannend. Eben queer heißt das, eine Geschichte. Ich leide jetzt den Namen des Autors. Tut mir leid, lieber Autor, weil ich mir keinen Namen merken kann.
Wenn man das kann man ja. Google findet das
Orange
für einen
Lila
raus.
Ist das Buch, das hat auch eine tolle Farbe.
Ja, na guck, das passt doch gut.
Hauptsache. Ja. Hast du deine Bücher zu Hause nach Autor oder nach Farbe sortiert?
Nach Themen.
Nach Themen. Okay.
Nach Themen. Und innerhalb der Themen dann schon nach Autoren.
Okay.
Gut. Die sortiert sind und nicht die in immer höher werdenden Stapeln unsortiert an diversen Stellen, hauptsächlich in meinem Schlafzimmer rumliegen oder inzwischen, ja, die müsste ich mal in das Regal, also in die Bibliothek. Es gibt keine Bibliothek im Schloss, aber es gibt halt mehrere Schränke, in denen die Sachen dann inzwischen zweilagig stehen. Ja. Weil wie gesagt, wenn ich so anfange, dann bin ich da nicht aufzuhalten. Na, Bücher ist so ähnlich wie Serie. Also viele, die nicht gerne lesen, kennen das, was inzwischen mit den unendlich langen, großartigen Serien ist. Und da habe ich leider die gleiche Affinität. Und seitdem ich Netflix und Co. kenne, muss ich leider sagen, habe ich da auch eine Sucht entwickelt.
Ja, scheiße.
Also ich kann wunderbar, ich kann eine Staffel mit 10 Folgen in einem Rutsch durchgucken. Ja. Nur fang dann irgendwie abends um 8 Uhr nach der Tagesschau an und plötzlich ist es hell und plötzlich ist es Mittag. Zwischendurch fallen mir die Augen zu und die Augen brennen, aber nach so 5-minütigen Päuschen bin ich viel zu neugierig, damit es weitergehen muss.
Wir laufen ja jetzt aufs Jahresende zu, wenn diese Folge erscheint. Und wenn wir schon so einen stilvollen Menschen hier haben, der eigene Weihnachtsmärkte veranstaltet, dann bleibt für mich die Frage nicht aus, was sind deine Top-Tipps für eine stilvolle Weihnachts- oder Silvesterparty?
Also aus meiner Sicht, ich liebe es einfach, sich zu brasseln. Und diese Chance hat man ganz, ganz selten. Also gerade wenn wir Einladungen machen, zum Beispiel zum Weihnachtsdinner oder eben auch zur Silvesterparty, sagen wir, wir würden uns freuen, wenn die Leute sich eben festlich anziehen. Und ganz viele Frauen sagen, oh, wie toll, dann kann ich endlich wieder das Kleid, was sie bei der Hochzeit meiner Nichte oder whatever einmal angehabt habe. Weil es gibt ja so selten die Möglichkeit, wirklich sie so festlich eben langes Kleid oder Cocktailhead oder immer oder für Männer eben auch schöne Anzüge anzuziehen. So eben nicht den grauen Anzug, den man zur Arbeit trägt, sondern eben auch einen Frack oder ein Smoking anzuziehen. Und das, finde ich, hat schon was mit Stil zu tun. Aber wem das nicht gefällt, finde ich auch in Jeans und mit dicken Wollsocken auf dem Boden zu sitzen und mit den Lieben zusammen zu sein. Also dadurch, dass ich so eine relativ große Familie habe, meine Eltern nicht mehr leben und meine kleine Schwester und meine beste Freundin ist, feiern wir Weihnachten mit unserer Familie, sprich mit unserer Wuppertaler Familie, mit unseren Freunden, was auch so eine Range von 25 bis 85 hat. Okay. Wir sind immer so 6 bis 10 Leute an Heiligabend.
Und kochst du dann auch?
Ja.
Was kochst du Weihnachten?
Bei uns gibt's kein spezielles Essen.
Okay.
Bei uns gab's familiär war es so, es gab mittags immer Weihnachtswürstchen, die gibt's nur in Augsburg, sind so kleine Weißwürste und Gelbwurst und Wiener. Mit Kartoffelsalat gab es immer Mittag, danach war der Spaziergang, danach kam man nach Hause, danach hat man sich umgezogen in die Kirche, nach der Kirche nach Hause und sie wieder umgezogen für die Bescherung. Da hat meine Mutter grundsätzlich lang getragen, also immer abendgleich. Und dann hat es gebimmelt und dann war die Bescherung, die in unserer Familie sehr lange gedauert hat. Also ich hatte in meiner Kindheitszeit, waren wir 3 Kinder und meine Eltern. Danach kamen 13 und 15 Jahre später kamen nochmal 2 Nachzügler nach. Und jedes Paket ist verteilt worden, von wem ist es, und aufgepackt worden. Bei uns hat es immer 2,5 Stunden gedauert. Und deswegen gab es bei uns in meiner Kindheit schon immer Fondue. Das war alles schon vorbereitet und jeder musste selber kochen. Ging dann immer bis mitten in der Nacht und wir waren dann immer so müde, dass wir mit unseren neuen Spielsachen, nachher möchte ich noch das damit spielen. Das haben wir nie geschafft. Mhm. Er ist immer so müde. Also auf Schloss Wuppertal gibt es keine Tradition. Mhm. Das ist immer wirklich so eine Sache, wo wir Lust zu haben.
Und du überlegst dir dann was. Also,
ja.
Und Silvester auf Schloss Wuppertal ist The Great Gatsby?
Silvester auf Schloss Wuppertal wird es dieses Jahr nicht geben, weil Lothar hat Nachtdienst. Und ich feiere in der Bar Lola mit meiner besten Freundin und wir haben uns da verabredet und feiern in Düsseldorf.
Sehr gut. Stell dir vor, du hast einen sehr großen Banner zur Verfügung und den können wir an einer prominenten Stelle in der Stadt aufhängen, sodass er für alle gut sichtbar ist, zum Beispiel an der Stadthalle oder am Hauptbahnhof, am Sparkassenturm, wo auch immer. Und du kannst dir überlegen, was da draufstehen soll. Was würdest du da draufschreiben?
Ich glaube, ich würde draufschreiben El Chaya Jamila. Also das würde ich... Das ist arabisch und das heißt, das Leben ist schön. Das muss natürlich auch La Vie Belle und das Leben ist schön und Life is beautiful. Weil ich glaube, ganz viele Leute vergessen das, gerade in Deutschland. Deutschland hat dann eine unfassbar große Quengelkultur, obwohl es uns so unfassbar gut geht. Natürlich haben wir gerade im Moment Probleme mit der Wirtschaft. Natürlich haben wir auch Probleme, dass wir aufrüsten müssen, weil dieser fürchterliche Monster Putin da ist. Natürlich müssen wir jetzt gerade aktuell darüber nachdenken, wo kommt das Geld her, was wir nach Syrien schicken müssen, damit dieses befreite, aktuell befreite Land nicht wieder in eine verkehrte Richtung geht, so wie im arabischen Frühling. Natürlich müssen wir die Ukraine weiter unterstützen, weil das ist für die freie Welt wichtig, ist für uns wichtig und vor allem für die Menschen in der Ukraine wichtig. Aber man kann das auch positiv sehen und man kann, glaube ich, oder man sollte sich auch die schönen Sachen in Vordergrund stellen und nicht permanent immer nur sagen, das Wetter ist schlecht und es ist ja gerade eine Krise und es gibt so viele Kriege. Ja, die gibt es, aber die gehen nicht weg, indem ich drüber quengel oder indem ich drüber beschwere, sondern indem ich eben Vertriebenen helfe oder Geld spende oder das Positive sehe da drin. Und die Tatsache ist, wow, die Sonne scheint, ich bin gesund, ich habe Menschen um mich herum, die mich lieben und mit denen ich Spaß habe. Und ja, Elchaya Jamila, das Leben ist schön, das ist so mein morgens Augen aufmachen und rausgucken und es regnet und es ist usselig und ich sage, Leben ist schön, weil ich liege in einem warmen Bett und ich, boah, ist Kackwetter, da muss ich, möchte ich nicht aufstehen. Ich glaube, das ist so ein Positive Thinking, was ich für mich sagen kann. Und ich habe in meinem Leben auch schon wirklich harte oder schwierige Zeiten gehabt und habe immer gesagt, aber am Ende des Tages ist Leben schön, weil ich sitze hier und habe zwar kein Geld für die Heizung, aber ich habe ja einen dicken Pulli. Und das ist eine bessere Sicht, als zu sagen, ah, die Regierung muss das Heizöl billiger machen. Ja, im nächsten Jahr alle mehr die Schönheit beachten.
Nach einem Jahr, sag mal Wuppertal, nach diesem Jahr, sag mal Wuppertal, würde ich sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Das
Leben, ich wollte gerade sagen, was sollen wir da jetzt noch? Wir halten einfach die Klappe. Vielen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank, Hasi Hartlieb. An dieser Stelle, Ulrike, auch danke für ein Jahr. Sag mal Wuppertal mit dir.
Aber ich danke auch dir, Tobias. Dann ist uns jetzt allen gedankt.
Dann ist uns allen gedankt und wir sagen, bis nächstes Jahr. Kommt gut rüber.
Ja. Guten Rutsch. Guten Übergang, sagt man in Wuppertal.
Ciao.
Ciao.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio.